Ja, liebe Geschwister, heute wollen wir unsere Betrachtung des Johannes-Evangeliums auch fortsetzen. Und wir sind jetzt in der Mitte vom Kapitel 2 angelangt. Heute betrachten wir die Tempelreinigung, die erste Tempelreinigung durch Jesus ab Vers 13. Johannes Kapitel 2 ab Vers 13 bis Ende des Kapitels. Ja, lass mich diesen Text vorlesen. Johannes Kapitel 2, ab Vers 13. Das Passa der Juden war nahe und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern und Schafen und Tauben und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern und den Wechslern verschüttete er das Geld und stieß die Tische um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er: Schafft das weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Und seine Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht: Der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm: Was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden: In 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger daran, dass er ihnen dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Als er aber am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Und Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand von dem Menschen Zeugnis gab, denn er wusste selbst, was im Menschen war. Soweit. Lass uns mal kurz beten, wir bleiben sitzen. Herr unser Gott, wir danken dir für dein Wort, das auch unseren Herrn Jesus offenbart, wer er war, wozu er gekommen ist, was er für uns getan hat. Dein Wort offenbart uns auch, was du von uns willst, welchen Zweck du für uns hast, was du in deine Weisheit, in deine Gnade und Wahrheit auch für uns bestimmt hast. Lass uns das erkennen und dich dadurch auch verherrlichen. Wir bitten dich. Amen. Amen. Es gibt Menschen, die nur sehr wenige Gegenstände in ihrer Wohnung haben. Also wenn ich allein leben würde, würde ich dazu gehören. Aber dann gibt es auch andere, die alles aufbewahren. Das sind echte Sammler. Und nie wegwerfen, was sie angehäuft haben. Und solche Menschen haben später große Schwierigkeiten, sich von Dingen zu trennen, wenn der verfügbare Platz nicht mehr ausreicht. Und aus diesem Grund brauchen Sie anderen, die Ihnen helfen, auch Entscheidungen zu treffen. Sie sind nicht in der Lage, zwischen dem Notwendigen und dem Unnötigen zu unterscheiden. Müssen wirklich in der Regel jemand um Hilfe bitten, damit Sie die richtige Entscheidung treffen. Und angesichts der radikalen Entscheidung dieser Helfer reagieren sie auch sogar oft mit Widerwillen. Stellt hier mal vor, wie diese Leute reagieren würden, wenn jemand ohne ihre Zustimmung anfangen würde, ihre Sachen in den Müll zu werfen. Da kommt einer, fragt dich nicht und schmeißt alles das in den Müll, was du gesammelt hast, was dir wertvoll ist. Wie würdest du reagieren? Du würdest sicherlich schreien, aber mit welchem Recht erlaubst du dir, das, was mir gehört, einfach wegzuwerfen? Das gehört dir nicht. Das sind meine Sachen. In der heutigen Lesung betritt Jesus den Tempel in Jerusalem und beginnt dort für Ordnung zu sorgen. Er schlägt nicht die Heilige Schrift auf und lehrt auch nicht alle vorher, wie man sich im Tempel richtig verhalten soll. Er sagt nicht, könntet ihr bitte die Tiere aus dem Tempel hinausführen? Oder wäre es nicht besser, eure Tische draußen vor die Türe zu stellen, liebe Leute? Nein. Im Gegenteil, er macht sich aus Schnüren eine Peitsche und vertreibt die Tiere und ihre Besitzer von dort. Er wirft die Tische der Geldwechsler um und befiehlt, nehmt diese Dinge von hier weg und macht das Haus meines Vaters nicht zu einem Kaufhaus. Ist dir dieses Bild von Jesus verständlich, geläufig? Und wie zu erwarten war, sind die Leute schockiert und fragen ihn, mit welchem Recht tust du das? Im Volksmund würde man sagen, für wen hältst du dich eigentlich? Glaubst du etwa, dass dieser Ort dir gehört? Johannes möchte uns klar machen, ja, Jesus gehört dieser Ort. Jesus gehört dieser Tempel. Wir brauchen ein bisschen Hintergrundwissen, damit wir auch verstehen, wie es mit diesem Tempel war. Der Tempel, von dem hier die Rede ist, ist nicht der erste Tempel, der gebaut wurde. Wir lesen in der Schrift, dass der erste, der einen Tempel baute in Israel, König Salomo war. Das war zwar die Absicht von David, einen Tempel für Gott zu bauen, aber Gott ließ das nicht zu und sagt, du bist ein Kriegsmann gewesen, das ist etwas, was dein Sohn Salomo auch tun wird für mich. Salomo baute einen prächtigen Tempel und dieser Tempel bestand für eine gewisse Zeit bis zu der Zeit, wo Gott die Sünde seines Volkes bestrafen musste. Und diesen Tempel wurde circa 500 Jahre später oder 900 Jahre später bei der Eroberung Jerusalem durch die Babylonier komplett zerstört. Nein, hier handelt es sich deshalb nicht um diesen Tempel. Es handelt sich um den zweiten Tempel, der nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft wieder errichtet wurde. Dieser Tempel wurde eine Zeit lang gebraucht, bis ein gewisser König, Herodes, der Große, kam und sagte, er ist mir nicht schön genug. Ich will ihn zu einem prächtigen Ort werden lassen. Und im Jahr 19 vor unserer Zeitrechnung, 19 vor Christus, ließ König Herodes eine umfassende Renovierung dieses Tempels durchführen. Er vergrößerte den Vorhof des Tempels erheblich und baute riesige Stützmauer. Wenn ihr nach Jerusalem reist, da seht ihr noch diese Steine an der Klagemauer, die sind riesige Steine gewesen. Und wir können uns auch vorstellen, wie dieser Tempel aussah. Er baute riesige Stützmauern, neue Treppenanlagen und Tore, um zu diesem Tempel zu gelangen. Im Nordwesten errichtete er eine Festung, sogenannte Festung Antonia, die später von den Römern benutzt wurde, und im südlichen Teil des Vorhofes eine riesige Säulenhalle. Das Tempelgebäude selbst, das heißt, wo das Heiligtum war, verschönerte er mit weißem Kalkstein, riesigen Kalksteinplatten ließ er herholen und verdeckte einfach den Tempel mit diesen Platten. Er vergoldete den Tempel, er ließ auch vergoldeten Verzierungen anbringen. Und das war wirklich etwas Außergewöhnliches. Der jüdische Historiker Flavius Josephus, der später auch Römer wurde, berichtet, dass der Anblick dieses Tempels atemberaubend war. Es war ein Wunderwerk. Und ganz besonders, weil er, also als er im Glanz der Sonne war, er strahlte wortwörtlich. Und das erklärt auch die Bemerkung der Jünger, wenn sie vor diesem Tempel mit Jesus laufen und sagen, Herr, schau mal dieses Bauwerk. Ja? Und Jesus sagt, seht ihr, von diesem Bauwerk wird nichts übrig bleiben. Das war für sie undenkbar. Johannes sagt in seinem Evangelium, dass die Tempelreinigung, von der wir hier lesen, nach der Hochzeit zu Kana stattfand. Also zu Beginn des Wirkens Jesu. Matthäus, Markus und Lukas berichten von einer ähnlichen Tempelreinigung am Ende des Wirkens Jesu. Und das bedeutet, dass es sich entweder hier um zwei verschiedene Ereignisse gehandelt hat oder vielleicht auch, dass Johannes sich nicht an der genauen Chronologie der Ereignisse gehalten hat. Auch wenn es überraschend erscheinen mag, handelt es sich wahrscheinlich tatsächlich um zwei unterschiedliche Ereignisse. Die große Mehrheit der Hausleger ist heute dieser Meinung und stimmt dem zu. Ja, aber was spricht dafür? Zunächst einmal geben die Juden an, hier in dieser Auseinandersetzung mit Jesu, dass der Bau dieses Tempels 46 Jahre gedauert hat. Wie gesagt, berichtet Flavius Josephus in seinen Memoiren, dass Herodes die Bauarbeiten im 18. Jahr seiner Herrschaft begann, also im Jahr 19 vor unserer Zeitrechnung. Und diese Arbeiten wurden erst im Jahr 64 nach Christus abgeschlossen. Das heißt, 68 Jahre nach dem Tod des Herodes. Geht man davon aus, dass die Juden das Ereignis 46 Jahre nach Beginn der Renovierungsarbeiten datieren, dann befinden wir uns somit ungefähr im Jahr 27, 28 unserer Zeitrechnung, was tatsächlich dem Beginn des Wirkens Jesu auch entspricht. Ein zweiter möglicher Grund: in den drei Synoptikern, das sind die anderen Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, wird das Gespräch zwischen Jesus und dem religiösen Führer nicht erwähnt, was hier Johannes berichtet, sondern wird uns lediglich gesagt, dass diese von da an versuchten, ihn zu töten. Das zeigt schon, dass die Lage sich zugespitzt hatte und spricht auch für etwas dann tatsächlich, was am Ende des Wirkens Jesu geschah. Dritter Punkt noch, wenn wir die folgenden Ereignisse lesen im Kapitel 3 des Johannesevangeliums, dann scheinen diese Ereignisse über Dinge zu berichten, die sich zu Beginn des Wirkens Jesu ereignet haben. Insbesondere lesen wir im Kapitel 3, Vers 24, dass Johannes der Täufer noch nicht ins Gefängnis geworfen worden war. Das auch spricht dass wir hier doch eine chronologische Abfolge der Ereignisse haben. Die heftige Reaktion Jesu hier, um die Bedeutung seiner Worte zu verstehen, müssen wir begreifen, womit wir hier zu tun haben. Was erklärt auch diese Reaktion? Die Pilger, die mindestens dreimal im Jahr damals in Israel anlässlich der offiziellen Feste nach Jerusalem gereist sind, ihr erinnert euch, es gab drei offizielle Feierlichkeiten, die es noch heute gibt. Erstens Pesach, also das Passafest, dann das Pfingstfest und dann Sukkot, also das Laubhüttenfest. Und bei diesen drei Feierlichkeiten mussten alle Israeliten nach Jerusalem reisen. Vielleicht nicht die kleinen Kinder mit Mütter, aber eigentlich die Erwachsenen und auch die Kinder ab einem bestimmten Alter. Sodass man berichtet, dass es in Jerusalem bei diesen Feierlichkeiten schon damals ungefähr 800.000 bis 1 Million Menschen gab. Muss man sich auch vorstellen. Ne? Die Stadt war nicht, bei Weitem nicht so groß, wie sie heute ist. Heute hat sie auch über 1 Million Einwohner, aber damals war es eine kleine Stadt und trotzdem gab es eine Menge Leute, die sich dort versammelt haben. Warum gingen sie dahin? Sie gingen nicht nur dahin, um an den Feierlichkeiten teilzunehmen, sondern auch um zu opfern. Das war damals eine Zeit, wo man auf dem Tempelgelände, im Tempel auch, Gott Tiere geopfert hat. Sie benötigten deshalb Tiere dort. Und sie hatten natürlich die Freiheit, ihre eigenen Tiere von zu Hause mitzubringen. Das ist auch wirklich ein Unternehmen war. Ja. Nehmen wir an, sie kamen aus dem Norden, aus Galiläa, mussten die Tiere dorthin bringen. Aber das war natürlich mit einem gewissen Risiko verbunden. Diese Tiere mussten makellos sein. Das heißt, dort angekommen in Jerusalem wurden sie von den Priestern nochmal untersucht. Und da bestand das Risiko, dass die Priester sagen, nein, diese Tiere eignen sich nicht für ein Opfer. Du musst andere haben. Und diesen Aufwand beim Transport der Tiere und das Risiko zu vermeiden, dass diese abgelehnt würden, konnten die Pilger daher einfach Tiere dort in Jerusalem bei einem zertifizierten Verkäufer kaufen. Es gab zertifizierte Verkäufer, also Leute, die Tiere verkauft haben, die vorher von den Priestern untersucht wurden. Und diese Verkäufer zahlten auch dem hohen Priester eine Gebühr für das Privileg, im Tempel verkaufen zu dürfen. Es handelt sich auch, das können wir uns vorstellen, um ein lukratives Geschäft, nicht nur für den hohen Priester, sondern auch für die religiösen Führer in seinem Umfeld, die auch davon profitierten. Zudem wurde nur eine Währung im Tempel akzeptiert, sogenannte Tyros-Schekel oder Tempel, die Tempelmünze. Aber das war eigentlich ein Schekel, der ursprünglich in Tyros, in Libanon, auch hergestellt wurde. Warum? Weil dieser Schekel einen außergewöhnlichen hohen Silberanteil hatte. Silberanteil, sagt man, von 95%. Im Vergleich dazu bestanden die römischen Münzen oder die anderen Münzen, die in den Provinzen auch gebraucht wurden, nur zu 80% aus Silber und waren für den heiligen Zweck nicht geeignet. Um ihre Tiere zu kaufen oder die Tempelsteuer von einem halben Schekel zu entrichten, mussten deshalb die Pilger ihr Geld in die entsprechende Währung umtauschen. Das erklärt auch, warum es dort Wechsler gab. Also man bezahlte das, was man bezahlen musste, und dafür bekam man also diesen speziellen Schekel. Das war natürlich nicht umsonst, sondern es war auch mit der Zahlung von noch zusätzlichen Gebühren verbunden. Händler und Geldwechsler übten ihre Tätigkeit grundsätzlich außerhalb der Tempelanlage. Im Kidron-Tal, also das war östlich von dem Tempel, heute sieht man noch, wo einfach dieses Tempelgelände war. Und der Kidron-Tal ist ein Tal, eine Schlucht östlich von dem Tempel. Und auch gegenüber, da gibt es der Ölberg. Und dort waren diese Leute versammelt und dort konnte man auch Tiere kaufen, Geld wechseln. Aber Kaiphas, der damalige Hohepriester, hatte jedoch einigen von ihnen gegen Sonderzahlung, also wer ein Privileg wollte, konnte bezahlen und erhielt auch das Recht, da seine Sachen direkt auf dem Tempelgelände zu verkaufen oder zu üben. Und dafür wurde den Teil des Vorhofs benutzt, den man Hof der Heiden bezeichnete, als Hof der Heiden bezeichnete. Also es war ein Riesengelände, ein Teil des Geländes war da wurde als Begegnungsort gebraucht und ein Teil wurde den Heiden auch reserviert. Das waren Menschen, die den Gott Israels anbeten wollten, aber die das Recht nicht hatten, in den Tempel einzukommen, weil sie Heiden waren. Und dieser Platz wurde belegt. Das heißt, das sehen wir auch bei der zweiten Tempelreinigung, dass Jesus sagt, wenn er sagt, mein Haus soll ein Haus für alle Völker sein, er will auch dazu sagen, Leute, ihr verhindern die Leute, die hier nach Jerusalem kommen, Gott anzubeten, ihre Anbetung zu verrichten. Und deshalb wird auch richtig zornig darüber. Jetzt müssen wir uns auch fragen, warum, wenn Jesus auch dort diese Verkäufer und Geldwechsler vertreibt, warum die Tempelpolizei, die präsent war, ihn nicht festgenommen hat oder ihn nicht daran gehindert hat, das zu vollziehen. Ja, es gibt verschiedene Gründe dafür. Erstens herrschte im Volk allgemeine Empörung über dieses korrupte System. Sollten nicht denken, dass es den Leuten egal war, was dort geschah. Die Leute taten, was sie tun sollten, aber sie waren über dieses Geschäft empört. Das war so offensichtlich, dass die Menschen sich darüber geärgert haben, aber nichts gesagt haben. Aus Angst natürlich, dass ihnen was geschieht. Die Menschen wussten, dass ihnen überhöhte Preise abverlangt wurden. Hätten die Priester Gewalt gegen Jesus angewendet, dann hätten sie wahrscheinlich mit einem öffentlichen Aufstand rechnen müssen. Das wäre wirklich zu viel gewesen für diese Menschen. Und sie begrüßten, auch das Volk begrüßte, was Jesus tat, sicherlich. Zweitens hatten viele von denen, die dieses System duldeten, die dort anwesend waren, unter den Verkäufern und sogar unter dem Ordnungsdienst selbst nicht unbedingt ein reines Gewissen, falls sie wirklich religiös waren. Es war ihnen klar, dass das nicht in Ordnung war, was dort geschah. Vielleicht hatten sie im Hinterkopf, was der Prophet Maleachi im dritten Kapitel seines Buches angekündigt hatte. Es war auch bekannt damals, diese Stelle, weil viele zu dieser Zeit sich mit der Frage beschäftigt haben, wann kommt der Messias? Was passiert, wenn der Messias kommt? Und dort in Maleachi, am Ende des Alten Testaments, lesen wir im Kapitel 3, ich lese die Verse 1 bis 4, diese wunderbare Prophezeiung: und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht. Und der Bote des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscher. Wer wird aber den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Silberschmelzers und wie die Lauge der Wächer. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levis, das heißt die Priester und die Leviten, reinigen und sie läutern wie das Gold und das Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit. Dann wird die Opfergabe von Juda und Jerusalem den Herrn wohlgefallen, wie in der grauen Vorzeit und wie in den längst vergangenen Jahren. Also die Erwartung war das, dass wenn der Messias kommt, er dieses korrupte System auch wirklich reinigen würde. Trotzdem führt das Eingreifen Jesu bei dieser Gelegenheit zu einer verbalen Auseinandersetzung mit den Juden, sagt uns Johannes. Und die Frage ist, um wen handelt es sich dabei? Mit wem hat Jesus diese Auseinandersetzung? Es handelt sich wahrscheinlich nicht um die Volksmenge, das haben wir auch gesehen. Es handelt sich auch wahrscheinlich nicht um die allerhöchsten Autoritäten hier, die wahrscheinlich nicht gegenwärtig waren. Diese Personen hier, von denen berichtet wird, müssen jedoch zu den Verantwortlichen des Tempels gehört haben. Sie scheinen die Rechtmäßigkeit von Jesu Handeln nicht in Frage zu stellen. Sie versuchen auch nicht, ihn festnehmen zu lassen. Sie scheinen sogar die Richtigkeit seiner Handlung anzuerkennen. Was sie lediglich in Frage stellen, ist seine Autorität dabei. Sie sagen, wer gibt dir das Recht, wer gibt dir die Autorität, auch das zu tun, was du tust? Und sie fragen, das lesen wir in Vers 18, was für ein Zeichen oder was für ein Wunder zeigst du uns, dass du dies tun darfst? Ist auch sehr interessant, dass wir uns auch mit dieser Aussage beschäftigen. Weil vielleicht haben sie im Lichte der Stelle aus Malachi 3, die wir gerade gelesen haben, wo es um den Messias geht, um sein Kommen, vielleicht haben sie verstanden, dass nur der Messias das Recht beanspruchen kann, so etwas zu tun. Und die Frage stellt sich, ist dieser Jesus vielleicht der Messias? Wir dürfen nicht vergessen, wir sind am Anfang des öffentlichen Wirkens Jesu. Ihre Frage scheint deshalb auch berechtigt. Der Messias würde zwangsläufig sichtbare Zeichen seiner Gegenwart geben. Wenn er kommt, wird er sich wirklich doch erkennen lassen. Und diese Bitte um ein Zeichen erinnert uns vielleicht an eine andere Begebenheit, von der wir in Matthäus Kapitel 12 lesen, die dort berichtet wird, wo etliche der Schriftgelehrten und der Pharisäer ebenfalls ein Zeichen von Jesus verlangen. Lesen dort, Meister, also eine besondere Anrede, sie betrachten Jesus als ein Rabbi. Meister oder Rabbi, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Paulus wird später sagen, die Juden verlangen Zeichen. Ja, sie verlangen Wunder, um überzeugt zu werden. Die Griechen suchen Weisheit, beschäftigen sich mit Weisheit. Die Juden wollen Zeichen, Wunder. Zeige uns wirklich, dass du der Messias bist. Wie Mose damals auch das Volk, sich um das Volk gekümmert hat in der Wüste und sie mit dem himmlischen Manna versorgt hat, muss der Messias auch sich durch Zeichen erweisen. Jesus aber erwiderte und sprach zu ihnen. Hör mal gut zu, was Jesus sagt zu diesem Menschen. Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Jesus gibt ihnen bei dieser Gelegenheit hier, bei dieser Tempelreinigung, ebenfalls eine Antwort, die auf seinen Tod und seine Auferstehung hinweist. Das ist die Juden von den Zeichen, die Jesus bisher gewirkt hatte, nicht überzeugen ließen, bleibt ihnen nur noch ein Beweis für die Wahrhaftigkeit seiner Ansprüche, seine Auferstehung von den Toten. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Die Juden denken natürlich an den physischen Tempel und verstehen die Bedeutung der Worte Jesu nicht und halten es natürlich für völlig unrealistisch, dass er den Tempel in 3 Tagen wieder aufbauen könnte. Das ist auch, wenn der Messias kommt, wenn du der Messias wärst, wärst du nicht in der Lage, so ein Wunder zu vollbringen, das übersteigt den menschlichen Verstand. Man hat 46 Jahre an diesem Werk bisher gearbeitet und du willst es abbrechen und in 3 Tagen alleine wiederherstellen? Bist du ein Spinner oder was? Aber Johannes erklärt uns sofort, Jesus meinte nicht den physischen Tempel, sondern er redete von dem Tempel seines Leibes. Und später, erstaunlicherweise auch während des Prozesses gegen Jesus, wird man ihm vorwerfen, den Tempel zerstören zu wollen. Sagt also, diese falschen Zeugen kommen und sagen, dieser hat behauptet, er will den Tempel zerstören. Und das war natürlich ein Grund, natürlich eine Gotteslästerung, so einen Gedanken zu haben, einen Grund, ihn zu verurteilen. Aber Jesus hatte nicht gesagt, dass er den Tempel selbst zerstören wollte, sondern wenn ihr diesen Tempel zerstört, werde ich ihn wieder aufbauen. Aufgrund ihres Unglaubens haben die Führer der Juden nie versucht, Jesus zu verstehen. Wir sehen hier, sie versuchen nicht zu verstehen, was Jesus meint. Sie haben Vorurteile und sie ziehen Konsequenzen aus, ohne verstanden zu haben, was Jesus meint. Und das ist auch wichtig. Johannes stellt uns hier zu Beginn seines Evangeliums 3 Kategorien von Menschen vor. Er spricht von 3 Kategorien von Menschen. Erstens spricht er von den wahren Jünger Jesu, das sehen wir ganz besonders am Ende von Kapitel 1. So Menschen wie zum Beispiel Nathanael, Menschen, die die Wahrheit suchten. Und angesichts, das sehen wir bei Nathanael, angesichts eines einzigen Zeichens bekennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist und der König Israels. Wir erinnern uns an diese Geschichte. Jesus sagt dem Nathanael, ich habe dich gesehen unter dem Feigenbaum. Das heißt, er liest irgendwie in seine Gedanken. Nathanael staunt darüber und sagt, du bist der König Israels, du bist der wahre Messias. Auch wenn er früher das nicht dachte. Dann stellt uns Johannes auch Menschen dar, die nicht versuchen, den Sinn der Worte Jesus zu verstehen und ihn grundsätzlich ablehnen, weil ihnen im Grunde genommen die Wahrheit gleichgültig ist. Und Jesus wird auch später eine Auseinandersetzung mit solchen Menschen haben, das sehen wir in Kapitel 9, und er wird zu ihnen sagen, euer Vater ist der Teufel, ihr seid Mörder, ihr versucht überhaupt nicht, die Wahrheit zu wissen, ihr seid böse Menschen. Und das wird sie natürlich tierisch ärgern. Und drittens, und das wird er uns berichten hier am Ende, gibt es eine 3. Kategorie von Menschen. Wir lesen ab Vers 23, Als er aber am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie, und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand von einem Menschen Zeugnis gab, denn er wusste selbst, was im Menschen war. Also das sind auch Menschen, die, weil sie die Zeichen sehen, an Jesus glauben, aber das ist kein echter Glaube, das ist kein tiefer Glaube, das ist kein authentischer Glaube, ein rettender Glaube. Wir kommen jetzt zu den praktischen Anwendungen dieser Lehre Jesu über den Tempel. Das, was er sagt, hat für uns auch eine wichtige oder viele wichtige praktische Anwendungen. Dazu müssen wir auch die gesamte Lehre der Bibel im Hinterkopf haben und auch berücksichtigen, wenn wir verstehen wollen, was Jesus hier sagt und was es bedeutet auch praktisch für uns. Vor dem Sündenfall lebte der Mensch in unbetrübter Gemeinschaft mit seinem Gott. Der Garten Eden war der offene Tempel, in dem er täglich Gott begegnete. Wir haben das letzte Woche gesehen, als wir uns mit dem Schöpfungsbund auch beschäftigt haben. Da wird uns gesagt, Gott spazierte sogar in dem Garten. Das ist ein Bild, um zu zeigen, dass der Mensch am Abend, das war die Zeit, wo man sich damals unterhielt, eine lebendige Begegnung, eine lebendige Gemeinschaft mit seinem Gott hatte. Der Garten Eden diente als Tempel. Die ganze Erde, könnte man sagen, war ein Tempel, weil Gott gegenwärtig war und die Gemeinschaft zwischen ihm und dem Menschen unbetrübt war. Dann kam die Sünde und das Aufkommen der Sünde hat alles auf den Kopf gestellt. Seitdem hat der Mensch keinen Zugang mehr zur Gegenwart Gottes. Das wird auch durch das Bild gezeigt, dass Gott Cherubim am Eingang dieses Gartens hingestellt hat, zu vermeiden, dass der Mensch wieder Zugang zum Baum des Lebens hat. Was ist der Grund? Warum haben wir diese Gemeinschaft mit Gott nicht mehr? Weil Gott heilig ist und wir unrein geworden sind. Wir sind Sünder. Und Gottes Plan sehen wir in dem Bund, in den Bünden auch, die er mit dem Menschen schließt. Dieser Plan besteht darin, diese Beziehung zwischen ihm und den Menschen wieder herzustellen. Das ist die Absicht Gottes, dass wir diese direkte Gemeinschaft mit ihm wieder genießen dürfen. Das ist der ganze Heilsplan Gottes in der Geschichte. Und Gott gebraucht sich auch Symbolen im Alten Testament. Und die Stiftshütte und später der Tempel waren der Ort, an dem die Reinigung von der Sünde durch Opfer stattfand und der Kontakt zu Gott wieder möglich wurde. Es war die Absicht des Tempels, den Kontakt zu diesem Gott in irgendeiner Weise wieder möglich zu machen. Und Gott musste zeigen, die Sünde ist wirklich etwas, was euch von mir trennt. Und es ist notwendig, dass Opfer dargebracht wird, um diesen Kontakt zu mir wieder zu bekommen. Aber dieser irdische Tempel und alles, was damals im Alten Testament stattfand, war nur ein Schatten der geistlichen Wirklichkeit. Das lesen wir ganz gut im Hebräerbrief. Das war nur Symbol, ein Schatten der geistlichen Wirklichkeit, der Realität. Johannes sagt uns am Anfang seines Evangeliums etwas sehr Wichtiges. Er sagt zu Beginn, dass das ewige Wort, die zweite Person der Dreifaltigkeit, die bei Gott war, die beim Vater war, Fleisch wurde und unter uns wohnte. Und wir haben auch gesehen, dass im Griechisch die Bedeutung ist, dieses Wort, dieser Gott, der dieses Wort, das bei Gott war, sein Zelt bei uns aufgeschlagen hat. Ein Hinweis auf die Stiftshütte, auf den Tempel. Er war der, so wie eine Art Tempel unter den Menschen. Und dies zeigt deutlich, dass Jesus Christus derjenige ist, auf den die Symbolen des Alten Testaments hinweisen. Er ist der wahre Tempel, er ist die wahre Stiftshütte. Er ist in Wirklichkeit der Einzige, der durch sein Opfer am Kreuz die Gemeinschaft mit Gott wiederherstellen kann. Das Neue Testament erklärt uns, dass Gott, wenn wir mit ihm versöhnt sind, und das ist das Zweite, was wir auch aus dieser Geschichte lernen sollen, dass wir durch den Heiligen Geist oder dass durch den Heiligen Geist Gott Wohnung in uns nimmt. Wir werden selbst zu einem Tempel für den Heiligen Geist. Und das ist auch eine Anzahlung, könnte man sagen, weil das endgültige Ziel Gottes ist, dass wir wieder direkt seine Gemeinschaft genießen. In der neuen Welt, im neuen Himmel, auf den neuen Erden werden wir wieder Gott erfahren, wie die ersten Menschen ihn im Garten Eden erfahren haben. Und noch besser, würde man sagen. Das ist letztendlich die Absicht Gottes. Und das, was wir heute erleben, wenn der Heilige Geist in uns Wohnung nimmt, ist ein Anrecht, eine Anzahlung an diese zukünftige Realität. Paulus sagt in 1. Korinther 6, die Verse 19 und 20, wisst ihr nicht, dass euer Leib, euer Körper, ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. Sehr wichtig, was Paulus hier sagt. Er sagt, ihr gehört euch nicht mehr selbst. Ihr seid erkauft worden. Ihr habt nicht das Recht zu sagen, ja, also erinnert euch an die Geschichte, die ich erzählt habe. Ja, also wenn einer kommt und will jetzt ein bisschen für Ordnung sorgen, dann reagieren wir und sagen, hey, du darfst nicht meine Sachen anfassen, das gehört dir nicht. Hier sagt Paulus, ihr gehört euch, euer Leib gehört euch nicht mehr. Er ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und Gott hat Anspruch, hat Anrecht auf diesen Leib. Und er erklärt auch warum. Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Einiges in unserem heutigen Text belegt die Autorität Jesu über den Tempel. Erstens bezeichnet er den Tempel als das Haus meines Vaters. Jesus sagt nicht das Haus Gottes, sondern er sagt, ihr entweiht das Haus meines Vaters. Wenn Jesus der einzigartige Sohn Gottes ist und der Erbe aller Dinge ist, wie der Hebräerbrief sagt, dann ist er der rechtmäßige Herr dieses Tempels. Zweitens stellen die Jünger eine Verbindung zwischen dem Handeln Jesu, wie wir lesen hier, und dem Wort und einem Wort aus dem Psalm 69 her, in dem es heißt, der Eifer für dein Haus hat mich verzehrt. Dort ist, ich glaube, David, der da spricht, aber dieser Psalm wird als messianischer Psalm auch von den meisten Ausleger auch betrachtet. Also als Jesus die Händler aus dem Tempel vertrieb, handelte er nicht als Diener, der wie Mose im ganzen Haus Gottes treu war, sagt uns der Hebräerbrief, sondern als Sohn über sein eigenes Haus. Es ist nicht nur das Haus seines Vaters, es ist auch als Erbe sein eigenes Haus. Und das ist auch interessant zu lesen, dass der Autor des Hebräerbriefes in Kapitel 3, Vers 6 betont, sein Haus sind wir. Wir sind sein Haus. Wir sind sein Tempel. Und die Rechte, die er hat, als Besitzer des Tempels, hat er auch über uns. Zweitens, als Herr des Tempels betrachtet Jesus diesen heiligen Ort als das, was er eigentlich sein sollte, was seine Bestimmung entspricht, eine heilige Bestimmung. Er wusste, dass der Tempel kein Ort für unerlaubte Geschäfte war. Es war ein Ort der Anbetung, ein Ort des Gebets, ein Ort der Versöhnung, der Sühne oder der Versöhnung mit Gott, wo Versöhnung möglich war. Es war der Ort, wo Gott wohnte und wo man ihn begegnete. Gottes Plan für seine Gemeinde besteht darin, dass wir ihn verherrlichen, indem wir in einer aufrichtigen Liebe zu ihm und zueinander wachsen. Das ist der Kern der beiden großen Gebote. Als Jesus gefragt wurde, was sind die wichtigsten Gebote? Er sagt, du sollst Gott von ganzem Herzen lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist auch das Ziel Gottes für seinen Tempel, die Gemeinde, dass diese Liebe auch zu ihm und diese Liebe untereinander auch existiert, gelebt, ausgelebt wird. Das heißt, Konsequenz für uns, wir müssen alles tun im Lichte dessen, im Lichte dieser Ziele zu prüfen, dass wir uns wirklich bemühen, Gott in unserem Leib zu verherrlichen. Was heißt das, Gott in seinem Leib zu verherrlichen, in seinem Leib oder in seinem Geist? Was ist die Bedeutung praktisch? Das bedeutet, dass wir ihn mit allen unseren Fähigkeiten, alles, was er uns geschenkt hat an Fähigkeiten, an möglichen Dingen, an materiellen Ressourcen, ihn verherrlichen sollen. Das lesen wir, wie gesagt, in 1. Korinther 6, Vers 20. Das soll das Ziel unseres Lebens sein, Gott so zu verherrlichen. Und wenn wir andere Ziele haben, und das haben wir, das ist unser Problem, wir haben oft andere Ziele. Wir verfehlen die Absicht Gottes mit uns, mit unserem Leib. Dann muss der Herr des Tempels das beseitigen, was uns von seinem Plan für unser Leben abgelenkt hat. Wie Jesus den Tempel gereinigt hat, muss er auch das in unserem Leben reinigen, was uns von ihm möglicherweise trennen kann. Und das erklärt auch Paulus in 1. Korinther 3, Vers 17 mit folgenden Worten. Er wiederholt nochmal, ihr seid den Tempel des Heiligen Geistes, und dass er sagt, wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid hier. Paulus meint nicht, dass wir unser Heil verlieren werden dadurch, aber Gott muss schon richtig heftig eingreifen und das bereinigen, was uns von ihm trennt. Ich komme jetzt zum Schluss. Wir sehen also, dass das, was Christus über den Tempel sagt, über das Thema Sühne hinausgeht. Es geht hier nicht nur um Sühne selbst, um wie wir gerechtfertigt werden, wie wir den Frieden mit Gott erhalten. Das Erlösungswerk Jesu erstreckt sich auch auf die Erlösung unseres Leibes. Das ist, was wir Heiligung nennen. Gottes letztendliches Ziel ist es, dass wir heilig sind, wie er heilig ist. Die Schrift sagt, seid heilig, wie ich heilig bin. Es besteht ein untrennbarer Zusammenhang zwischen der Anbetung Gottes, zu der wir im ewigen Leben bestimmt sind. Das ist das Ziel unseres Lebens. Gott hat uns erschaffen, damit wir ihn anbeten. Es gibt eine enge Verbindung zwischen dieser Anbetung und unsere Heiligung. Es ist nicht umsonst, dass die Schrift sagt, die unrein sind, werden Gott nicht sehen. Und diese Heiligung beginnt jetzt. Sie beginnt nicht, denn wenn wir im Himmel sind, sondern sie beginnt jetzt. Und deshalb sagt Paulus in Römer 12, und ich möchte mit diesem Vers abschließen, ganz am Anfang von Römer 12. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, ihr Geschwister, auch Schwestern natürlich, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber, eure Körper darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Gottesdienst ist nicht nur in Worten, sondern in Taten. Amen. Möge Gott uns dazu helfen.